Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Michael Köhlmeier, 1949 in Österreich geboren, schaut auf ein enorm umfangreiches Werk zurück und wurde mit vielen Preisen und Ehrungen bedacht. Seine Bücher liest er immer selbst vor, so auch das aktuelle, das nächste Woche am 14. Februar als Hörbuch im Handel sein wird, Das Philosophenschiff. Daraus jetzt die zweite Folge. Die 100-jährige Anouk Perlemann-Jakob erzählt einem Schriftsteller ihr Leben, er soll daraus einen Roman machen. Die Philosophenschiffe hat es wirklich gegeben. Sie war ein Teenager von 14 Jahren und lebte in St. Petersburg, eine Stadt, die nach der Revolution sehr unter dem Bürgerkrieg gelitten hat und schrecklich hungerte. Mit ihren Eltern, Vater Architekt, Mutter Ornithologin und einer weiteren Familie teilt sie eine dunkle Wohnung. Der Vater ist depressiv und sie empfindet ihn als sehr fern.
Unser Schicksal, nämlich, dass wir aus Russland ausgewiesen wurden. Das war vielleicht besiegelt worden, als sich mein Vater mit Boris Savinkov befreundet hat. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Was weiß man schon, was in den Hirnen der Schicksalsbesiegler vor sich geht. So etwas Harmloses. Und solche Folgen. Kennen Sie Boris Viktorowitsch Savinkov? Den Namen wenigstens. Er war ein Kollege von Ihnen, ein Schriftsteller. Aber er war eben nicht nur ein Schriftsteller. Er wollte, was viele Schriftsteller wollen, er wollte auch in der Politik mitmischen. Was für eine dumme Idee. Mein Vater war mit Boris Savinkov vor der Revolution befreundet gewesen. Wenn ich Ihr Wort ausleihen darf, ein bisschen befreundet gewesen. Wirklich nur ein bisschen. Aber das hatte womöglich genügt. Sie lernten sich in Paris kennen. Da war ich gerade ein Jahr alt. Mein Vater hatte einen Ruf an die École Polytechnique angenommen und dort 2 Jahre lang unterrichtet. Meine Mutter besuchte in dieser Zeit Vorlesungen bei den Ornithologen und bereitete sich auf ihre Dissertation vor. Ein halbes Jahr war sie weg. Da war sie in Norwegen, hat Vögel beobachtet und gemessen. Einmal nur hat sie uns in dieser Zeit besucht, ein Aufwand damals. Auf mich aufgepasst hat in dieser Zeit eine deutsche Amme, jedenfalls ist sie Amme genannt worden. Deutsch eben, Amme. Boris Savinkov war in Paris im Exil. Bitte, das sage ich gleich, diese Geschichte habe ich mir später, sehr viel später zusammen recherchiert, mit Mühe und mit Hilfe. Ich habe einen Studenten über die Semesterferien angestellt und gut bezahlt. Darüber haben meine Eltern nämlich nicht gesprochen, was mit Savinkov war. Ihr Leben lang hatten sie Angst, diesen Namen auszusprechen. Aber es war nicht der einzige Name, den sie sich nicht auszusprechen trauten. Über die Geschichte von Boris Savinkov hat niemand gesprochen, auch nicht später in den russischen Kreisen in Berlin. Der Name war tabu. Er hat ein Buch über seine Zeit als Terrorist geschrieben. Das habe ich nicht gewusst. Und der Student hat es auch nicht herausgekriegt, dass diese Bücher heute noch zu bekommen sind. Der Student war rausgeschmissenes Geld. Boris Savinkov musste 1907 aus Russland fliehen, weil er in einen Mordanschlag auf einen der Romanows verwickelt war. Die Attentäter von 1907 waren die Gerechten. Boris Savinkov und seine Genossen wurden zum Tode verurteilt, aber dann war Savinkov aus dem Gefängnis geflohen und ist nach Paris abgedampft sozusagen. Dort hat er sich anonym gehalten, anderer Name, anderer Lebenslauf. In Paris hatte es wie überall Zirkel von Emigranten gegeben, Menschen, die Russisch sprechen wollten, wenigstens am Abend oder am Wochenende, weil sie Heimweh hatten, die sich gegenseitig Geld borgten und sich gegenseitig die Frauen ausspannten und miteinander saufen wollten. In diesen Zirkeln hat Savinkov verkehrt und mein Vater auch. Es war mehr als wahrscheinlich, dass sich Spitzel herumtrieben. Im Zarenreich gab es jede Menge davon. Aber es gab auch Russen, die in Paris lebten und nichts mit Politik zu tun hatten, die nicht vor dem Zaren geflüchtet waren, unpolitische Menschen, Studenten, Geschäftsleute, reiche Nichtstuer, Professoren wie mein Vater. Unpolitisch war mein Vater nicht, meine Mutter schon. Ihr war Politik egal, jedenfalls solange sie der Politik egal war. Mein Vater interessierte sich, hielt aber den Mund. In Paris sowieso. Und in diesen unpolitischen Kreisen haben sich die beiden kennengelernt, mein Vater und Boris Savinkov. Es kann sein, dass sich Savinkov vor ihm geöffnet hat, dass er sich meinem Vater anvertraut hat. Mein Vater hat Vertrauen ausgestrahlt, wenn ich das so formulieren darf. Man hat ihn nur schwer mögen können oder gar nicht, aber vertraut hat man ihn. Später erfuhr er, dass gerade diese unpolitischen Kreise besonders aufwendig bespitzelt wurden. Über die politischen Kreise habe man ja alles gewusst. Interessant sind die, bei denen man nicht weiß, was in ihrem Kopf vor sich geht. Wir sind, nachdem der Vertrag meines Vaters bei der École Polytechnique ausgelaufen war, wieder zurück nach St. Petersburg gezogen, wie vorgesehen. Und Boris Savinkov kehrte auch zurück, er aber erst 6 Jahre später, 1917, nachdem der Zar abgedankt war. Nun war er ein Held der Revolution. Und als solcher hat er Karriere gemacht als Politiker in der Regierung Kerensky. Die Regierung Kerensky hat unbedingt einen Helden gebraucht. Sie galt als schwach und kompromissbereit, durchdrungen vom Glauben an die sanfte Macht der Vernunft. Boris Savinkov spielte gern den Helden. Welche Funktion er innehatte, das weiß ich nicht. Ob er ein Minister war, ich weiß es nicht. In St. Petersburg haben sich mein Vater und er nicht mehr getroffen. Kein Kontakt. Hat sich nicht ergeben. Oder beide wollten nicht. Ich nehme an, sie haben einander vergessen. Savinkov zog sich nach der Machtergreifung der Bolschewiki nicht aus der Politik zurück, hätte er aber tun sollen. Maul halten und ein Held bleiben und ein Denkmal werden. Er aber stellte sich gegen Trotzki und gegen Sinowjew und dann auch gegen Lenin. Verglich die Bolschewiki mit der Polizei unter dem Zaren. Die Tscheka sei kein Haar besser als die Ochraner. Die sei zum Schutz der Arbeiter da? Dann könne man gleich den Wolf die Herde hüten lassen. Dass es ein falscher Weg sei, den sie gehen. Und dass sie, wenn sie schon unbedingt wollen, den Weg allein gehen, aber nicht alle anderen zwingen sollen, sie zu begleiten. Er glaubte, es komme in dieser Zeit auf Eloquenz an. Und diesbezüglich fühlte er sich als Schriftsteller den Oktoberrevolutionären überlegen. Als er mitgekriegt hat, dass die neuen, sehr gut verstandenen Worte durch Pistolenkugeln zu ersetzen, ist er wieder nach Paris abgehauen. Aber dort blieb er nicht. Dort war er niemand. Er kehrte zurück freiwillig. Nach Moskau diesmal. Der Narr. Der eingebildete Selbstverliebte. In Paris kannte ihn ja keiner. Und ist in Moskau eingesperrt worden und irgendwann hat man ihn aus dem 5. Stock der Lublyanka auf die Straße geworfen. Das war im Mai 1925. Da waren wir längst schon nicht mehr in Russland. Warum ich das alles erzähle? Eines Tages standen Männer vor unserer Tür, eben im Jahr 1922, im August, heißer August. Die haben meinen Vater abgeholt und auch meine Mutter. Meine Eltern haben ja durchaus mit den Bolschewiki sympathisiert, sogar noch in Berlin im Exil sympathisierten sie mit den Bolschewiki. Sie äußerten sich sogar positiv über Stalin, ich habe es gehört. Das war aber nicht die Frage. Sympathisieren ist das eine. Sich auf einen Sympathisanten verlassen können, ist das andere. Die Frage war, kann man sich auf einen verlassen, der Boris Viktorowitsch Savinkov gekannt hat. Was hatte mein Vater mit diesem Herrn zu tun? Nichts. Was war damals in Paris geschehen? Nichts. Und was noch? Nichts. Und sonst? Nichts. Und weiter? Nichts. Tee getrunken manchmal, russisches Essen gegessen manchmal, Schach gespielt, über Literatur diskutiert, den Louvre besucht, an der Seine Bücher eingekauft. Und Sie haben gewusst, warum Boris Viktorowitsch Savinkov im Exil war? Nein. Hat er es Ihnen nicht erzählt? Nein. Er ist ein Held. Er war einer der ersten gewesen, die gegen den Zaren gekämpft haben. Weiß ich nicht. Was heißt hier, weiß ich nicht? Das weiß doch jeder. Ich nicht. Und warum wissen Sie das nicht? Ich weiß nicht, warum ich das nicht weiß. Was wissen Sie überhaupt über diesen Mann? Ich weiß nur, dass er mit mir Schach gespielt hat, dass wir Tee getrunken haben und dass wir einmal den Louvre besucht haben und dass wir über Tolstoi gesprochen haben. Und das ist alles? Das ist alles. Sind Sie denn gar nicht interessiert, was in Russland geschieht? Nicht sehr bin ich interessiert. Und warum nicht? Weil ich schon alt bin. Gut, das war's. Oder so ähnlich. So lief das Verhör ab. Keine Gewalt. Nicht einmal ein böses Wort. Mein Vater und meine Mutter durften wieder nach Hause gehen. Man hat sie sogar bis vor die Tür begleitet. 2 Stunden hatten die Verhöre gedauert. Getrennte Verhöre. Hinterher haben sich mein Vater und meine Mutter verglichen. Ob sie sich eventuell widersprochen haben, haben sie nicht. Bei der Wahrheit nämlich, da gibt es bekanntlich keine Varianten. Und dann bin auch ich abgeholt worden, ein 14-jähriges Ding. So wichtig war ich aber nicht, dass man mich in ein Amt oder eine Parteizentrale gebracht hätte, wie meinen Vater und meine Mutter. Und es sei auch gar kein Verhör, sagten sie, nur ein paar Fragen. Auch ich konnte mich nicht über Unhöflichkeit beklagen. Die Zeit der Unhöflichkeit war damals schon vorbei und die große Unhöflichkeit stand erst bevor. Ich saß auf dem Rücksitz eines Autos, rechts und links neben mir die beiden Herren von der Checka. Oder war es schon die GPU? Ich kannte sowieso den Unterschied nicht. Und wer gerade die Macht hatte innerhalb der Geheimpolizei, wusste niemand. Darum war es hier auch die Geheimpolizei. Ob immer noch Dschaschinski oder schon ein Nachfolger, sind ja alle erschossen worden. Jagoda, Jeschow, Beria, Merkulow, Abakumov. Die Namen kenne ich alle. Ich habe mich ja später auf dem Laufenden gehalten. Bis herauf ans Ende des Jahrhunderts fast. Man konnte nie wissen. Die Sankt Petersburger seien sanfter gewesen als die Moskauer, habe ich dann auch erfahren. Die Leute von der Checka waren bekannt dafür, dass sie Ledermäntel trugen oder Lederjacken, schwarz und keine Hüte, sondern Kappen. Aber das war bereits Nostalgie, Erinnerung an die glühende Jugendzeit, als noch von heiliger Gewalt und Märtyrertod geträumt worden war. Meine beiden trugen Anzüge, ganz normal, und Hüte ganz normal. Sie baten mich nach draußen auf die Straße. Ja, sie baten mich. Einer lächelte sogar, ein freundliches Lächeln. Dann gingen wir ein Stück bis zu ihrem Wagen. Der Chauffeur musste aussteigen und 10 Meter neben dem Wagen warten und rauchen. Wenn einer aussah wie ein Tschechist, dann er. Auf der Rückbank des Autos haben sie mich ausgefragt. In einer Seitengasse. Ich war nicht aufgeregt, ein bisschen. Ich fand es spannend. Sie sagten immer wieder, dass ich nichts zu befürchten hätte und bitte nicht anfangen soll zu weinen. Wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen. Sie haben mich gefragt, ob Boris uns noch manchmal besucht. Welcher Boris? Fragte ich. Und warum noch? Ob ich keinen Boris kenne? Schon, sagte ich. Allein in meiner Klasse sind 2 Boris, aber keiner von denen hat mich je besucht. Und einen erwachsenen Mann mit dem Namen Boris? Ob ich so einen kenne? Ja, kenne ich auch einen, sagte ich. In dem Gasthaus unter uns steht einer hinter dem Tresen, der heißt Boris Fadejew. Aber der hat uns auch noch nie besucht. Sonst kenne ich keinen erwachsenen Boris. Sonst keinen, aha. Und ob der Herr Savinkov uns hin und wieder besuche? Den kenne ich auch nicht. Ein Dunkler, mit einem dunklen Bart und einer lauten Stimme. Ich kenne viele Dunkle mit einem dunklen Bart. Und eine laute Stimme haben auch viele. der mit meinem Vater in Paris gewesen ist. Da war ich noch ein Baby. Ob meine Eltern nie von einem gewissen Boris Viktorowitsch Savinkov gesprochen haben? Nein. Mir kam vor, bei jeder Frage rückten die beiden näher an mich heran, aber so, als wäre es nicht ihre Absicht, als würden sie es sich nur bequemer machen wollen. Ich war zwischen ihnen eingeklemmt. Auch sie rochen aus dem Mund, aber nach Pfefferminz. Scharf. Sie wandten ihre Gesichter nicht eine Sekunde von mir ab. Wenn einer fragte, legte er seinen Zeigefinger unter meinen Kinn ganz zart und drehte mein Gesicht zu sich herüber. Der andere tat das Gleiche, wenn er dran war. So hin und her. Sehr nahe. Fast haben sich unsere Nasen berührt. Ob ich Ihnen sagen könne, wer uns manchmal besuche? Keiner besucht uns manchmal. Jeder Mensch wird manchmal besucht. Wir nicht. Ich fragte, warum Sie das alles von mir wissen wollen. Da stiegen Sie aus und sagten, ich könne nach Hause gehen. Einer bot mir ein Pfefferminzbonbon an. Der kleinere von den beiden. Er war auf der anderen Seite ausgestiegen und warf mir das Bonbon über das Autodach zu und ich fing es auf. Da lobte er mich. Das war's. Das war's natürlich nicht. Im September nämlich kamen die Männer wieder, 3 Wochen später bereits, dieselben beiden. Beschämend ist, dass ich mich an sie sehr gut erinnern kann, an meinen Vater aber nicht. Wie sie ausgesehen haben, wie sie gerochen haben, wie sie gesprochen haben. Einer hatte einen hohen Kopf, die Haare an den Seiten geschoren, oben standen sie in die Höhe, wenn er den Hut abnahm. Der Kopf hat mich an eine Rübe erinnert, rötliche Haare, rötliche Flecken im Gesicht, Sommersprossen an den Händen, große weiße Hände und breite, sehr rote Lippen. Der andere war blond, hatte einen Seitenscheitel. Er sah aus, als grinse er dauernd, solche gibt es, die leiden darunter, man nimmt sie nicht ernst. So einer war der. Da standen sie wieder vor unserer Tür. Der Blonde, klein, der Rote, einen Kopf größer. Sie sagten, wir müssen Russland verlassen. Man wird uns nichts tun, aber wir müssen gehen. Es sei ein Entgegenkommen der Regierung. Eine Art Gnade der Regierung. Eines Tages würden wir es verstehen und dankbar sein. Das sagten die Herren zu meinem Vater, der nickte nur. Ich denke, er hat es damals schon verstanden. Sie sagten, sie warten unten, eine halbe Stunde hätten wir Zeit. Wenn wir in einer halben Stunde nicht unten seien, wären sie leider gezwungen, uns zu holen. Wir durften jeder mitnehmen, einen Mantel, einen Hut oder eine Haube, ein paar Schuhe, nämlich die an den Füßen, 2 lange Unterhosen, Handschuhe, Hemden, Strümpfe, das Übliche. Jeder 5 Cent Zigaretten, ich auch. Ich glaube, damals entschloss ich mich, Raucherin zu werden, und jeder $20. Zusammen 45 Zigaretten und $60. Wir haben Dollar besessen, ziemlich viele sogar. Ich wusste, wo sie versteckt waren, kein originelles Versteck nach meiner Meinung. Im Besteckkasten war ein Hohlraum, die Schublade reichte nicht ganz bis nach hinten, dort lagen die Geldscheine, zusammengebunden mit einem Faden. Manchmal, wenn ich allein zu Hause war, habe ich sie herausgenommen, in meiner Hand gewogen, geordnet und gezählt. Über $300. Auch französisches Geld und deutsches. Mein Vater sagte, die nehmen wir nicht mit. Nichts nehmen wir mit. Auch nicht einen einzigen Dollar. Die Dollar schon gar nicht. Meine Mutter fragte, warum nehmen wir die nicht mit? Wo immer wir ankommen, Dollar kennt man auf der ganzen Welt. Ja, warum sollten wir die Dollar nicht mitnehmen? Ich sage es Ihnen. Das war nämlich eine gottverfluchte Falle. Und mein Vater wusste das. Auf den Besitz von Devisen stand die Todesstrafe. Wir haben später von Leuten erfahren, die auch auf unser Schiff hätten sollen und die ihre Dollars mitgenommen haben. Nicht mehr als 20 Dollar für jeden, wie es angeblich erlaubt war. Nicht einen Dollar mehr. Die hat man herausgegriffen und erschossen. Da stand ein Kontrollhäuschen 100 Meter vom Pier entfernt und neben dem Häuschen war ein Zaun aus breiten Brettern. Der Zaun war hoch, höher als ein großer Mann, oben Stacheldraht, und in dem Zaun war eine schmale Tür. Gerade so schmal, dass man einen Mann hindurchdrücken konnte. Bei eher dicken Männern oder dicken Frauen hat man nachgeholfen mit den Stiefel absetzen. Aber es gab ja kaum Dicke. Die Tür, das waren zwei Bretter, die zusammengebunden und an Lederriemen aufgehängt waren. Und dahinter ist geschossen worden. Ein Schuss jeweils. Pistole, ich habe es gehört. Ich wusste, wie ein Pistolenschuss sich anhört. Eine Mauser. Genosse Mauser. Meine Mutter hat die Schüsse auch gehört, mein Vater natürlich auch. Würde mich interessieren, was aus dem Geld in der Schublade geworden ist, dem amerikanischen, französischen, deutschen. Hoffentlich hat es jemanden Glück gebracht. Ich gönne sie mir. Ich bin müde. Gehen Sie. Und kommen Sie morgen wieder. Kommen Sie jeden Tag wieder, bis ich sage, es reicht. Punkt 9 Uhr stand ich vor dem Buchladen Leporello in der Innenstadt. Ich erkundigte mich nach der deutschen Biografie über Anouk Perlemann-Jakob. Sie war nicht lagernd, ich bestellte sie. In 2 Tagen wurde mir zugesichert, könne ich sie abholen. Den weiteren Vormittag verbrachte ich in der Nationalbibliothek auf der Suche nach Literatur über diese Zeit. Ich wusste nicht genau, wonach ich suchte. Allgemeine Darstellungen der russischen Revolution gab es viele, auch Memoirenliteratur. Von Boris Savinkov fand ich im Katalog Erinnerungen eines Terroristen ins Deutsche übertragen und mit einer Einleitung versehen von A. Maslow, mit einer Vorrede zur russischen Ausgabe von Felix Kohn, Berlin, Bücher, Gilde Gutenberg, 1929. Den Band lieh ich mir aus. In einem Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung wurde von 2 Schiffen berichtet, von einem Passagierschiff mit dem Namen Oberbürgermeister Haken und der Eisenbahnfähre Preußen. Im Herbst 1922 seien sie von St. Petersburg abgefahren über den finnischen Meerbusen und die Ostsee in Richtung Deutsches Reich mit je 100 bis 200 Personen an Bord. Ersten, Professoren aus allen Fakultäten, Studenten, Ingenieuren, Rechtsanwälten, Journalisten, Philosophen, unter ihnen Simon Frank, Ivan Iljin, Nikolai Losky, Nikolai Berdjajew und Fedor Stepun, der Schriftsteller Michail Osorgin, Tolstois Sekretär Valentin Bulgakov, der Historiker Alexander Kiesewetter, der Soziologe Pitrim Sorokin. Ich las, wie Leo Trotzki vor internationalen Journalisten diese Aktion begründet hatte. Die Elemente, die wir ausweisen oder ausweisen werden, sind als solche politisch bedeutungslos. Aber sie sind potenzielle Waffen in den Händen unserer möglichen Feinde. Falls es erneut zu militärischen Komplikationen kommt, werden all diese unversöhnlichen und unbelehrbaren Elemente sich als militärisch-politische Agenten des Feindes erweisen. Und wir werden gezwungen sein, sie nach dem Kriegsrecht zu erschießen. Deshalb ziehen wir es vor, sie jetzt in einer ruhigen Phase bei Zeiten auszuweisen. Und ich hoffe, dass Sie bereit sein werden, unsere vorausschauende Humanität anzuerkennen und sie gegenüber der öffentlichen Meinung zu verteidigen. Punkt 3 Uhr am Nachmittag betrat ich die Villa in Hitzing. Die Tür stand offen und rief nach Frau Perlemann-Jakob. Sie saß im Wohnzimmer auf ihrem Platz, trug dieselben Kleider wie an den Tagen zuvor, eine weiße Spitzenbluse darüber, eine gehäkelte blaue Weste. »Warum ich so spät komme?«, fragte sie. »Ich denke, ich bin pünktlich. Ich warte schon seit einer Stunde.« »Aber wir hatten doch 15 Uhr ausgemacht.« »Ich warte trotzdem schon seit einer Stunde. Soll ich morgen früher kommen?« »Kommen Sie denn morgen wieder?« »Wenn Sie das wollen.« »Was haben Sie heute Vormittag unternommen?« »Ich war in der Nationalbibliothek, um zu überprüfen, ob ich lüge. Ich habe gefunden, was Trotzki zu den Ausweisungen gesagt hat. Dass sie ein Akt der Humanität seien, ja. Sie hätten nicht einen finden können, der damals ausgewiesen worden war, der diese paar Sätze nicht bis an sein Lebensende in seinem Kopf parat hatte. Ein Stück Prosa, das gut in das 20. Jahrhundert passt. Jegor Kuznetsov, der auch auf einem der Schiffe war, nicht auf unserem, ein Agrarexperte, ein Kollege meines Vaters an der Universität, der hat das Zitat aus einer Zeitung ausgeschnitten und bis an sein Lebensende an seiner Küchenkredenz hängen gehabt, um nicht ins Heimweh zu verfallen, wie er sagte. Trotzki hatte recht. Er hätte sich selbst auf eines der Schiffe verfrachten lassen sollen. Dann wäre er länger am Leben geblieben. Viele, die nicht seinem Akt der vorausschauenden Humanität anheimfielen, sind später in den Gulag gewandert und dort umgekommen. Aber Trotzki war ja nur der Sprecher von Lenin. Es war Lenins Idee, uns auszuweisen, allein seine Idee. Ich sage Ihnen etwas, das weiß heute keiner mehr. Fast keiner weiß es mehr. Einige wissen es schon, und die es wissen, wollen es nicht wissen. Die ganze Operation war ein Rachefeldzug Lenins. Und dieser Rachefeldzug hat sich gegen einen einzigen Mann gerichtet. Nicht gegen uns andere, die wir auf den Schiffen aus Russland geschafft wurden. Gegen einen einzigen. Nämlich gegen Nikolai Alexandrowitsch Berdjajew, den Philosophen. Wir anderen waren dazu da, um zu verschleiern, dass der Führer der Revolution ein kleinlicher, rachsüchtiger Mann war. Berdjajew hat nämlich irgendwann ein Buch von Lenin zerrissen. In einer kleinen Zeitschrift, 10 Jahre war es her, oder länger sogar. Ich weiß nicht im Einzelnen, was für ein Buch es war. Kein politisches Buch, es war ein philosophisches Buch. Lenin hat sich eingebildet, er sei obendrein auch noch ein Philosoph. Berdjajew hat sich die Mühe gemacht, all die Fehler und Fehlschlüsse und Ungereimtheiten aus diesem Buch herauszuklauben und vorzuführen. Er hat es nicht ausgesprochen. Aber er hat es so gemeint, das ganze Buch sei durch und durch ein Schmarren, ein reiner Plunder. Das hat ihm Lenin nicht verziehen. Hätte er Berdjajew einfach erschießen lassen, wie es Stalin getan hätte, dann würde man herumerzählt haben, Lenin sei nachtragend und weinerlich oder ähnliches, Eigenschaften, die einen Revolutionär nicht schön machen. Er wollte den Kritiker einfach weghaben. Also hat er zu Trotzki gesagt, da gibt es einige Intellektuelle, sogenannte Intellektuelle, selbsternannte Intellektuelle, ein Dutzend oder so, die könnten uns gefährlich werden, die haben Einfluss, weg mit ihnen. Erledige du das. Die Wahrheit lautet, wir, also meine Familie, ich, meine Mutter, mein Vater, wir haben unsere Heimat verloren, weil Lenin ein dummes Buch geschrieben hat.
Michael Köhlmeier mit der zweiten Folge aus seinem Roman Das Philosophenschiff. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen. Das Hörbuch erscheint demnächst im Hörverlag. Die heutige Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. Autofahrer müssen sich auf neue EU-Regeln zum Entzug des Führerscheins einstellen. Am Mittag will sich das Europaparlament in Straßburg damit befassen. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Ulf Hilbert.
Bislang ist es so, dass ein Fahrverbot nur in dem Land gilt, in dem man einen Verkehrsverstoß begangen hat. Wenn man also zum Beispiel im Urlaub in Italien zu schnell gefahren ist und geblitzt wurde, dann darf man zu Hause in Deutschland trotzdem weiterfahren. Das soll sich jetzt ändern, denn die EU will, dass die Behörden in allen Mitgliedsländern ihre Informationen über Autofahrer ohne gültigen Führerschein automatisch austauschen. Das wird aber nicht morgen oder übermorgen passieren, sondern noch etwas dauern. Denn nach dem Europaparlament müssten auch alle EU-Länder den neuen Regeln zustimmen. Der ADAC findet die Pläne gut, denn damit könnte die Sicherheit im Verkehr weiter erhöht werden.
Weiteres großes Thema bei der EU heute ist das Klimaziel für 2040. Die EU-Kommission gibt am Nachmittag